Es ist Samstag, der 25. November.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und heute reden wir ein bisschen über das, was in der Woche so liegen geblieben ist. Was hat sich aufgetürmt in Popkultur, Feuilleton, im Sport, in der Gesellschaft, ja auch in der Politik. Und das ist sehr schön, dass ich das mit einem Mann auseinander zuzeln kann, der sich für all diese Themenbereiche nicht nur interessiert, sondern sie auch fachkundig mit mir auseinandernehmen kann. Sie kennen ihn aus der Sendung, jetzt habe ich natürlich den Namen schon verraten, aber da werden Sie drüber hinwegkommen. Das haben Sie ja möglicherweise auch im Titel der Sendung schon gesehen. Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs im WDR. Sie kennen ihn aber vielleicht auch von seinem Podcast Ball You Need Is Love oder von Zeigler und Köster. Jetzt habe ich den Nachnamen schon mehrfach, jetzt habe ich es verraten. Naja, Arne
Zeigler
ist da. Wenn
jetzt jemand ganz anderes hier wäre, das wäre doch eine Überraschung. Aber.
Ja, moin Micky, ich freue mich. Waldemar Hartmann, herzlich willkommen. Wie schön. Ist das nicht witzig, dass Hartmann und Völler bei Reichels Krawallbude wieder zusammengekommen sind und da ihr Färöer-Interview 20 Jahre später nochmal nachgespielt haben?
Du, ich wüsste so gern, wie das zustande gekommen ist. Ich wüsste so gern, ob Rudi Völler wirklich einen Fakt gibt darauf, dass er in dieser Sendung auftaucht und oder ob er nicht drüber nachgedacht hat oder ob der DFB das wusste, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Nee,
also,
glaube ich auch nicht.
Und ob Rudi Völler jetzt im Nachhinein irgendeine Form von, ich nenne es jetzt mal Unrechtsbewusstsein hat, dass es vielleicht auch nicht so schlau war, als DFB-Vertreter da aufzutauchen, oder ob der sagt, nee, das ist mein alter Kumpel Waldi und das lasse ich mir nicht nehmen, da gehe ich doch hin, egal, Sender ist egal, Hauptsache ich sitze mit Waldi zusammen. Also
ich glaube, der hat das einfach gar nicht so wirklich realisiert und wird wahrscheinlich am nächsten Morgen da bei der Tasse Kaffee sitzen und sagen, naja, hätte nicht sein müssen, aber...
Aber sag du doch mal deine Meinung. Wir haben das bei Zeigler und Köster auch thematisiert und eine böse Mail bekommen von jemandem, der gesagt hat, das sei ja unerträglich, wie wir da framen, das sei doch kein rechtsradikaler Kanal und man müsste doch auch mit solchen Leuten reden und wie könnten wir denn diesen Sender so unmöglich machen, das sei doch ein ganz normales Sportinterview gewesen. Discuss.
Ich wollte das Thema nicht so lange machen, weil Jagoda und Keschrau Beros darüber auch schon gesprochen haben, aber jetzt, da du mich gerade fragst, also sagen wir es mal so, also es ist natürlich kein ganz normales Portal, ja, also wenn Jan Fleischhauer da hingeht und sagt, Däubel, was ist denn hier los? Hier mag ich nicht veröffentlichen. Dann spricht das ja auch schon eine deutliche Sprache. Also damit will ich sagen, dass man sich vom konservativen oder dem normalrechten Milieu natürlich da schon durchaus entfernt hat. Sondern das Ding ist natürlich eine absolute Krawallbude, der siebte Höllenkreis. Und da ist also quasi, da wird ein Gesellschaftsbild gezeichnet, wo selbst Hieronymus Bosch gesagt hätte, das ist mir aber jetzt ein bisschen zu düster geraten. Nein, das ist wirklich eine absolute Kackbude und niemand, der bei klarem Verstand ist, würde sich da freiwillig dauerhaft hinbegeben.
Ich glaube, Kackbude, Kackbude ist das Wort, was ich einfach hören wollte jetzt.
Ja, dass jetzt Rudi Völler da war, regt mich jetzt wirklich nicht weiter auf. Ich hätte an seiner Stelle darauf verzichtet. Ich glaube, wenn er sich ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt hätte, dann wäre ihm das wohl auch aufgefallen. Und ich zweifle nicht im geringsten an Rudi Völlers liberaler Geisteshaltung. Ich glaube, er wollte wirklich seinem alten Kumpel Waldi einen Gefallen tun und hat dann gesagt, ja komm, was macht er denn jetzt?
Aber ist das nicht auch irre, wie dieses Kalkül aufgeht? Die setzen da Waldi Hartmann hin und denken, okay, dann denken manche Leute, das sei eine ganz normale Sendung, weil das ist ja Waldi Hartmann, der ist doch ARD.
Ja.
Und schon, zack, hast du da ein U-Boot dir reingeholt, was zu 100% funktioniert.
Ja, total, absolut. Ist aber, glaube ich, auch ein seltener Fall. Also ich glaube, Leute vom Kaliber Rudi Völlers wird man dort in der Regel nicht sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Wie kommen wir denn jetzt von Formaten mit fragwürdiger Gesinnung und seltsamen Aussagen zu Jürgen Milski?
Ne? Oh, das weiß ich auch nicht. Da kann ich dir auch das sein, das musst du jetzt bitte.
Das war ja eigentlich mein Vorgeplänkel. Jürgen Milski, da wollte ich noch mal herzlich gratulieren, ist gestern 60 Jahre alt geworden. Und Jürgen Milski, ich meine, ich kenne ja auch die dunklen Seiten. Ich weiß ja, wie sich das anfühlt, wenn man mit Jürgen Milski in einer Sendung sitzt, wo er als Betrachter gesellschaftlicher Entwicklung und politischer Vorgänge vielleicht nicht die Bestbesetzung ist. Auf der anderen Seite positiv zu bemerken ist, dass dieser Mann aus seiner Teilnahme bei Big Brother ja wirklich ein absolutes Maximum rausgeholt hat. Der ist für mich wirklich der ultimative Gewinner von Reality-Shows. Also 20 Jahre nach Big Brother sitzt er bei Promi Big Brother und ist wahrscheinlich sogar auch wirklich der mit Abstand größte Prominente in diesem Format. Und ich finde, der hat das wirklich gut gemacht. Also das hat er gut angestellt. Und zwar auch ohne Ficky-Ficky, muss man auch erstmal schaffen.
Das stimmt. Er hat allerdings diese wirklich nur ganz schwer erträglichen Game-Shows auf Sport 1 am Vormittag moderiert, wo du 6 Stunden hingehalten
hast. Du meinst bei 9 Live oder Sport 1? Nee, Sport 1 stimmt, gab es ja auch, du hast recht.
Wo du so 3, 4 Wörter siehst, Hühnchen, Kätzchen, Hündchen und Hochdruckreiniger. Und die Leute müssen 6 Stunden anrufen, um rauszufinden, welches Wort. Und er sagt, kommt keiner drauf, kommt. Dann hörst du das. Das hat mich irre gemacht. Aber bei Jürgen Milzki ist so, ich denke ja immer, ich meine, im Gegensatz zu dir sind wir uns persönlich noch nie begegnet. Er ist so ein bisschen wie das totale Kondensat, was wir erleben, was aus Reality-TV werden kann und geworden ist. Weil wenn du bist ein bisschen jünger als ich, aber du wirst auch die Zeiten noch miterlebt haben vor Privatfernsehen. Und wenn man es mal wirklich ganz vereinfacht darstellt, ist es so, ganz früher, als wir Kinder waren, da musstest du richtig, richtig gut sein, um ins Fernsehen zu kommen. Und wenn du dann im Fernsehen nochmal richtig gut warst, dann bist du berühmt geworden. Mittlerweile funktioniert es ja genau umgekehrt. Du schubst jemanden in die erste Reihe und dann guckst du nach, was könnte der eigentlich gut können. Und dann nimmst du halt mit Big Brother Insassen auch CDs auf und sterilisierst die zu so Typen hoch, die sie eigentlich gar nicht sind. Und bei Jürgen Milzki frage ich mich auch immer, Was genau kennzeichnet ihn? Außer, dass er eigentlich ein ganz normaler Typ ist, der Ausreißer nach nirgendwo hat. Allerdings, ich hätte es eigentlich fast nicht erwähnen mögen, aber du hast es jetzt selbst schon erwähnt, in der Sendung, durch die du zur Skandalnudel geworden bist, bei letzter Instanz, da gab es einen Jürgen Milzki-Moment, wo ich eine neue Dimension des Fremdschämens entdeckt habe. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, du wirst die Sendung ja auch auswendig können wahrscheinlich. Da wurde, glaube ich, irgendwann der Zentralrat der Juden erwähnt. Und Jürgen Milzki lachte so abwesend, Zentralrat der Juden, ja, was die wieder wollen. Wo du dann merkst, das war so, also ich lass mich auch gern belehren, wenn ich mich das falsch gemerkt habe, ich glaube, es war so.
An diese Szene, interessanterweise, erinnere ich mich tatsächlich nicht, dafür an viele andere. Und, oh Gott, ey, bitte.
Oder es war der Zentralrat der Sinti und Roma, aber es kam sofort so ein
wahrscheinlich abfälliges. Wahrscheinlich war es das, aber ja, oh Gott. Das waren noch Zeiten.
Und da habe ich gemerkt, dass Jürgen Milzki generell bei öffentlichen Auftritten so die Eigenart hat, dass er wirklich immer versucht, mit am lautesten zu sein, aber das eben durch sehr wenig nur unterfüttert, was er dann intellektuell beitragen kann zur Diskussion. Also er hält sich ja nicht zurück. Er ist ja nicht derjenige, der sagt, ach, davon habe ich nicht genug Ahnung, da bin ich mal ein bisschen zurückhaltend. Das ist
nicht so wirklich sein Ding.
Aber was würdest du denn sagen? Warum ist er so besonders geworden aus diesem Kreis der Reality-Figuren? Was zeichnet ihn aus?
Ich glaube, was ihn auszeichnet, ist erstmal grundsätzlich natürlich dieses Goalsche Positive. Er ist ja grundpositiv, er ist ja auch nicht ätzend in dem Sinne. Der zieht ja auch nicht groß über andere her. Ich glaube, es ist dieses Positive. Und dass er so etwas zutiefst, und zwar im besten Sinne, Mittelständisches hat. Er ist ja auch damals nach seinem Big Brother Gewinn war er ja weiter bei Ford beschäftigt. Er war dann eher so eine Art Markenbotschafter. Er kommt ja eigentlich, ist ja glaube ich Feinblechner oder so, hat man immer gesagt. Und dieses sozial, fast schon sozialdemokratische Aufstiegsversprechen, auch in dieser achtelprominenten Welt, ich glaube, das zeichnet den aus. Ohne halt eben Affären, also jetzt auch keine, er hat das Ganze nicht auf Sex aufgebaut, da war nie Temptation Island oder irgendeine Bumsinsel dazwischen. Und ich glaube, das sind ganz viele zutiefst sozialdemokratische Marker, die ihn in dieser Welt haben aufsteigen lassen.
Das heißt, er hat offenbar ein gutes Management, das ihn da wirklich optimal überall positioniert.
Absolut. Total.
Und ich frage mich gerade, ob es nicht eigentlich sogar auch total nachvollziehbar war, dass er ungefähr zur gleichen Zeit groß geworden ist wie die Fußbräuchs oder so. Das war ja eine ganz ähnliche Kategorie.
Ja, nur halt mit Arbeit. Ne?
Ja.
Ganz weit vorne.
Das Wort des Jahres wird noch gesucht. Einsendeschluss ist heute für Vorschläge.
Scheiße.
Ja, das Wort des Jahres. Und zwar nicht das Unwort, sondern das Wort des Jahres. Welches Wort hat dieses Jahr geprägt? Ich weiß es nicht. Ist es Brandmauer? Ist es Dammbruch? Ist es Rechtsruck? Also du merkst alles jetzt nicht die positivsten Worte, mit denen man dieses Jahr irgendwie labeln wollen würde.
Keine Wertung, ne, Wort des Jahres. Es ist wirklich das Wort, was so allgegenwärtig war, genau. Und egal ob es positiv oder negativ war. Aber dann fürchte ich wirklich, ist Rechtsruck ganz weit vorne. Oder Rechtspopulist oder sowas in der Richtung.
Das wäre Kälte, könnte auch ein Wort sein. Kälte, mit der man sowohl die Betrachtung von Migrationsbewegungen betrachtet, wie auch zuletzt die Betrachtung dessen, was am 7. Oktober geschehen ist. Also der Begriff Kälte wurde auch sehr häufig in den unterschiedlichsten Sachzusammenhängen erwähnt. Das wäre so Ja, das wäre so mein Vorschlag.
Ich habe übrigens was sehr Interessantes gelesen von der Kollegin Gilda Sahebi, die was gepostet hat zum Thema Populismus. Und die darauf hingewiesen hat, das ist was, worüber ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, dass es eigentlich ein fast immer unzutreffendes Wort ist, Populismus. Also sie bezeichnet es als demokratieschädigend und verharmlosend, weil Populismus sagt ja irgendwie einfach nur Leute, die eine breite Mehrheit suchen. Aber in der Regel wird es ja benutzt für Menschenfeindlichkeit oder für Menschen, Leute, die da fischen. Also Populisten sind ja nie Leute, die auf einer positiven Ebene versuchen, möglichst viel Zustimmung und Einklang zu finden, sondern das sind ja immer Leute aus dem Ausgrenzer- und Hetzerspektrum. Und das ist eigentlich ein falsches Wort dafür.
Populismus wäre ja für mich immer in gewisser Hinsicht, so wie wir Populismus wahrnehmen, immer die besonders verschärfte Form der Boulevardisierung von Sprache. Also wann immer der Begriff Populismus benutzt wird, übrigens gibt es ja auch den linken Populismus, also wir setzen es ja eigentlich immer gleich mit rechts, weil es meistens daher kommt oder wir den rechten Populismus gerne zitieren.
Aber uns fallen schon mehr Rechtspopulisten
ein. Ja, absolut. Ja, ganz eindeutig. Ich will nur sagen, es gibt ja auch Menschen wie Sarah Wagenknecht, wobei man da sagen muss, ein nicht unwesentlicher Teil ihres Populismus ist dann auch schon wieder Rechtspopulismus, wenn es um Migration geht.
Aber Oskar Lafontaine war eigentlich mal Linkspopulist, oder?
Kann man zum so Beispiel. Sagen. Genau. So, und dann hast du natürlich in Frankreich so Leute wie Mélenchon zum Beispiel, Linkspopulist. Also das gibt es natürlich alles. Könnte man sich möglicherweise einen neuen Begriff für einfallen lassen, der vielleicht aber auch ein bisschen feiner ist, als jetzt einfach nur zu sagen, das ist Nazi-Sprech, weil das letzten Endes auch schon wieder dann die richtigen. Also wir werden sowieso in eine Situation kommen, spätestens im nächsten Jahr, Mitte nächsten Jahres, wenn die Wahlen im Osten sind, dann werden wir uns für das, was wir jetzt vielleicht mit Populismus nur für unzureichend beschrieben halten, werden wir uns möglicherweise einen neuen Begriff einfallen lassen. Und ich kann auch nur allen raten, die zum Beispiel bei Leuten wie Dieter Nuhr den Begriff Nazi fallen lassen, sich auch dafür neue Begrifflichkeiten einfallen zu lassen. Sonst gehen euch nämlich bei jemandem wie Höcke im nächsten Jahr, fürchte ich, ein bisschen die Attribute aus. Also das wird noch ganz interessant, glaube ich.
Das ist mir übrigens beim Türkei-Länderspiel, das ist jetzt ein weiter Bogen, aber aufgefallen, als die türkischen Fans ja in Berlin, zumindest hat man das vom Fernseher so den Eindruck bekommen, alles ausgepfiffen haben, was mit Deutschland zu tun hatte. Jede Auswechslung, jede Toransage, die Nationalhymne und so weiter. Wo du dann gemerkt hast, okay, das ist eigentlich Nationalismus. Und das ist eigentlich nicht mehr, du gehst ins Stadion und pfeifst jemanden aus, der gerade was Beschissenes gemacht hat oder die du doof findest. Und das ist, du pfeifst jemanden aus, weil der eine Nationalität hat. Und das ist ja im Grunde genommen auch das Futter für Populisten eigentlich, dass du eben nicht mehr nachguckst, wer hat sich was verdient. Wegen Dieter Nuhr kam ich jetzt drauf, ne? Wer hat sich, sondern du musst genau noch Abstufung haben. Es muss noch eine Abstufung geben zwischen Dieter Nuhr und Björn Höcke. Und es muss eine Abstufung geben zwischen jemandem, den du auspfeifst, weil er gerade seinem Gegner das Schien- und Wadenbein gebrochen hat oder weil er gerade eingewechselt wird. Also das darf nicht immer dasselbe sein. Und ich glaube, da muss man ein bisschen sensibel hingucken.
Das gibt's doch gar nicht.
Daryl Hall, einstweilige Verfügung gegen John Oates erwirkt, das entnehme ich dem Musikexpress. Niki hatte mir das gestern schon geschickt auf einer US-Seite. Da waren sie noch ein bisschen genauer. Es ist nämlich so, dass Anwälte sich jetzt darum bemühen und klären müssen, wenn Daryl Hall und John Oates getrennt voneinander auftreten, wer welchen Song singen darf. Also darf jetzt John Oates Private Eyes singen? Darf Daryl Hall Man Eater singen? Was ist mit Out of Touch? Also es gibt zwei Dinge, die mich erschüttert haben. Es hat mich erschüttert, dass die beiden so über Kreuz liegen, also so ein bisschen Art Garfunkel-esque irgendwie, sich überhaupt nicht mehr verstehen. Und was mich auch erschüttert hat, ist, dass Daryl Hall und John Oates schon 77 bzw. 75 Jahre alt sind. Auch das, muss ich sagen, habe ich mit einer gewissen Erschütterung zur Kenntnis genommen. Sie sind das erfolgreichste Duo der Popgeschichte. Also, dass sie erfolgreich waren, wusste ich, aber dass sie so erfolgreich waren, wusste ich ehrlicherweise auch nicht.
Ich habe mir, als ich das gelesen habe, die Frage gestellt, ob es nicht eigentlich auf eine gewisse Art auch deprimierend sein muss, John Oates zu sein. Weil du ja den immer nur in einem Atemzug kennst. Ich habe irgendwann mal ein Plattencover gesehen, da hat John Oates mitgespielt. Da las man so den Credits John Oates. Und ich habe den Namen gelesen und gedacht, wie John Oates? Das war so komisch, dass
darf
er so alleine da
alleine los, meinst
ja,
du?
Eben.
Ja, witzig,
und,
ne?
Und es ist auch so, ich bin ehrlich gesagt ein sehr großer Bewunderer von Daryl Hall, weil ich finde, es ist einer der besten weißen Soul-Sänger überhaupt. Kennst du seine fantastische Sendung Live from Daryl's House?
Ja, toll, oder? Mit Todd Rundgren. Sie haben irgendwann mal Can We Still Be Friends gesungen und so. Das war ganz fantastisch.
Für die sie nicht kennen, das ist wirklich in Daryl Halls Haus eine Art Konzertraum, den er sich eingerichtet hat und wo er sich Gäste einlädt. lädt und wo immer unter anderem eins der Highlights ist, dass der Gast einen Daryl Hall John Oates Song singt und Daryl Hall singt einen Song vom Gast und dann singen sie gemeinsam noch irgendwelche Sachen. Das ist eine ganz, ganz fantastische Sendung mit einer ganz tollen Stimmung. Es sind fantastische Leute da. Auch gerade so, wir haben ja in vielen Dingen eine große Schnittmenge, was unseren Musikgeschmack angeht. Also viele Leute, die wir beide verehren, waren auch schon in dieser Sendung. Und ja, das ist bitter, sowas jetzt. Also ganz ehrlich, dass man wirklich auch nach so langer Zusammenarbeit, wir haben ja auch immer so diese romantische Vorstellung, Leute, die so lange zusammen auf der Bühne stehen, das müssen auch dicke Freunde sein. Und wir, es irritiert uns immer, wenn wir so die Ahnung kriegen, nee, das ist oft sind das auch nur Arbeitskollegen. Und bei Daryl Hall und John Oates scheint es ja auch irgendwie so zu sein. Aber ich weiß auch gar nicht, weil ich schon gesagt habe, diese Tragik von John Oates, könntest du sagen, was John Oates ausmacht? Also bei Daryl Hall ist es die Stimme. Da weiß ich sofort, wenn du eine hörst, weißt du sofort, Daryl Hall. Bei John Oates weiß ich nichts.
Man würde ja jetzt ihm zugutehalten, er ist wahrscheinlich ein ganz, ganz wichtiger Songschreiber, ne? Und hat da seine riesigen Anteile dran und Daryl Hall wäre möglicherweise ohne ihn nichts. Das wissen wir ja nicht. Ich kenne John Oates natürlich in erster Linie als den kleinen Typen an der Gitarre, der so aussieht wie der Chef von Sonny Crockett und Ricardo Tubbs bei Miami Vice. Also das ist eigentlich das Einzige, was mir dazu einfällt. Das ist ja so ein bisschen wie das, da muss man jetzt sehr vorsichtig sein mit dem, was ich sage, für Musikliebhaber, aber als damals Thomas Anders auf Tour ging, unter dem Titel Modern Talking, da haben ihn Menschen gefragt, sag mal, Modern Talking, du bist doch alleine hier unterwegs und dann, wie kann das denn sein, so ohne Bohlen? Da sagte Thomas Anders, naja, die Leute wollen Modern Talking. Wer der Typ an der Gitarre ist, das ist denen doch völlig egal. So, ne? Und ich glaube, also ich will jetzt nicht sagen, dass Daryl Hall der amerikanische Thomas Anders ist. Der Stretch ist vielleicht ein bisschen sehr weit. Man muss mal in die Credits gucken, ne? Also inwieweit, also für irgendwas anders. Für irgendwas muss er ja gut sein.
Ich gucke jetzt in diesem Moment, während wir sprechen, mal nach, ob es von John Oates auch Soloalben gibt. Von Daryl Hall gibt es ja welche, die auch sehr, sehr, sehr gut sind. Oh, es gibt Alben von John Oates. Muss man vielleicht mal reinhören. Was du gerade noch gesagt hast, das erinnert mich auch, ich bin ein großer, großer Verehrer von Brian Wilson von den Beach Boys. Ja. Und das ist ja das Gleiche. Brian Wilson tourt ja unter Brian Wilson und der Rest der überlebenden Beach Boys, was nicht mehr viele sind, hauptsächlich Mike Love, tourt als Beach Boys. Und es ist so, dass Brian Wilson natürlich viel mehr Beach Boys ist, als die Beach Boys Beach Boys sind. Und die Beach Boys haben auch unter dem Namen Beach Boys erschütternde Auftritte bei so Night of the Proms und solche Sachen, wo das aber wirkt, wo das aber wirklich
Mandoki
so eine
Karaoke. Friends.
Ja, es wirkt wie so eine Cover-Karaoke-Band irgendwie. Und Brian Wilson habe ich jetzt schon zweimal live gesehen. Das ist halt Brian Wilson. Das ist halt wirklich richtig die Musik. Und sowas finde ich immer ganz schade und traurig. Es gibt interessante, was ich besonders eine besonders interessante Blüte finde, ist, es gibt zwei es gibt zwei Formationen von Yes, die parallel touren. Und da hat sich keine die Rechte gesichert. Das heißt, du hast einmal Yes in der einen Besetzung und einmal Yes in der anderen Besetzung und die machen beide Live-Auftritte. Also es ist schon skurril, was da manchmal zustande kommt.
Ist ja wie bei Star Wars-Filmen, haben eigentlich immer denselben Titel und auch mal dieselbe Handlung. Es ist am Ende eigentlich völlig wurscht, ne?
Fun Fact des Tages.
Nach Wagenknecht-Austritt, Linke zählen fast doppelt so viele Eintritte wie Austritte. Das berichtet die Zeit. Na, es ist doch toll. Die Linkspartei, die hat seit dem Austritt von Sarah Wagenknecht und weiteren Abgeordneten aus der Partei deutlich mehr Mitglieder dazu gewonnen als verloren. Das zeigt eine erste Auswertung des Karl-Liebknecht-Hauses, wie die Zeitung der Funke Mediengruppe berichten. Also es gab in den letzten vier Wochen 1567 Eintritte und 838 Austritte. Also es kann tatsächlich sein, dass die Partei mittlerweile mehr Mitglieder hat als Wähler. Man weiß es gerade zur Stunde nicht. Ist es nicht eigentlich ein bisschen schade, wie es um die Linkspartei steht dieser Tage? Also bei der Situation, die wir gerade vorfinden, ne? Inflation, Kinderarmut, Verlust von Wohlstand und Sicherheit und was da alles an dunklen Wolken aufzieht, dass die Linkspartei es nie geschafft hat in den letzten Jahren, das für sich in irgendeiner Art und Weise nutzt zu machen, wenn wir mal voraussetzen, dass wir die Linkspartei jetzt nicht so fürchterlich schlimm finden, trotz ihrer SED-Vergangenheit, was ich gar nicht lapidarisieren will. Aber für mich gibt es da ja ein paar wirklich gute Leute bei der Linkspartei.
Naja, wir haben ja beim Wort des Jahres jetzt schon über Rechtsruck geredet und ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass nicht in diesen Zeiten ausgerechnet simultan die Linke verschwindet. Also ich habe die Linke noch nie gewählt, kann ich jetzt offen mal sagen, aber wenn ich jetzt mal versuche, das ganz vereinfacht darzustellen, ist für mich die Linke eine Partei, die möglicherweise viele Dinge verkörpert, die ich persönlich nicht mittrage oder für schlau halte, aber die auch nicht auf Schwächere draufhält, ausgrenzt, Hass propagiert und so weiter. Die SED-Vergangenheit ist für mich mittlerweile, ehrlich gesagt, völlig egal. Ich habe Verwandte aus der DDR, ich habe eine große Verbindung zur DDR gehabt. Ich verurteile das ganz, ganz scharf, was die SED dort für ein Regime aufgebaut hat. Aber das ist für mich nicht mehr der Geist der SED, der bei den Linken sichtbar ist. Es muss die Möglichkeit einer linken Partei geben, ohne dass man sie immer mit der SED in Verbindung bringt. Und das hat die Linke ja versucht zu sein. Und mich hat es sehr deprimiert, wie gesagt, ohne ein Wähler zu sein. Mich hat es sehr deprimiert, dass es vor ein paar Wochen ja so aussah nach Wagenknechts Move, dass man gesagt hat, ist die Linke jetzt eigentlich komplett im Eimer? Verschwinden die jetzt einfach? Lösen die sich komplett auf? Es ist ein bisschen tröstlich, dass in diesem Parteispektrum man das Gefühl hat, okay, die Linke wird weiter existieren. Wie schwach jetzt im Moment gerade und wie geschwächt auch immer. Aber es ist, glaube ich, echt wichtig, dass die nicht verschwinden. Jetzt gerade.
Ja, ich bin gespannt, wie das dann mit Wagenknecht jetzt laufen wird. Ne? Also wenn die dann jetzt tatsächlich aus ihrem Bündnis, aus ihrem Verein dann eine echte Partei macht, was sie dann auf sich vereinen werden. Also wir sehen sie ja schon fast hoffnungsvoll als so eine Art, auch Populismus-Staubsauger, der dann halt einfach Höcke und Co. da entsprechend die Prozente abzieht, bevor der da mit der absoluten Mehrheit durchmarschiert und man sagt, so, jetzt haben wir unseren ersten AfD-Ministerpräsidenten. Also das wird schon interessant. Ich meine, sie verfährt ja schon ein bisschen nach dem Prinzip, du musst zur AfD werden, um die AfD zu bekämpfen. Und da ist ja nun das letzte Wort ja nur noch lange nicht gesprochen, wo da jetzt die Reise hingeht. Aber wird schon spannend zu beobachten.
Hast du gehört, dass Sarah Wagenknechts Computer Oscar heißt? Hast du diese Interview-Aussage gehört? Und sie behauptet, das sei Zufall.
Ja, ja, natürlich, absolut. Ja, ist schon witzig, oder? Ich glaube, aber zu mehr ist auch im Hause Wagenknecht an Oscar nicht mehr fähig. Also von daher.
Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
Also das muss ich jetzt mal hier kurz einmal rausholen, weil das ist wirklich mit das Witzigste, was ich in diesem Jahr überhaupt gehört habe. Ulrike Gero, ich weiß gar nicht mehr, ist sie Politikwissenschaftlerin? Sie hat gelehrt an der Uni Bonn, das weiß ich. Dann hat man ihr irgendwann die, wie sagt man so schön, Approbation entzogen, weil es dann... Also ist eine Person, die in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit, in Sendungen wie Lanz oder beim Deutschlandfunk Kultur dadurch aufgefallen ist, naja, nennen wir es mal, die ungewöhnliche Meinung zu vertreten im Zusammenhang mit Impfung oder Ukraine-Krieg. Und da gibt es also natürlich Menschen, die also völlig vehement gefordert haben, sie bitte aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Und es gibt Menschen, die, wie ich zumindest das Gefühl hatten, wenn die da sitzt, kommt jetzt nicht so wahnsinnig viel Kluges dabei raus. Und jetzt hat sie irgendwo gesessen auf irgendeinem Podium und sprach dann über Star Wars. Und das fand ich wirklich, wirklich wahnsinnig witzig. Normalerweise arbeiten wir hier nicht mit O-Tönen, aber das muss man schon mal ganz kurz einspielen.
Dass wenn Sie Star Wars gesehen haben, mit Obi-Wan Orbi und Darth Vader und diese, ich habe ja zwei Söhne, ich musste mir das immer rauf und runter angucken, ja. Aber das Schöne ist ja, dass in der Endszene, wo die da im Zirkel sitzen und Darth Vader endlich bekämpft ist, ja, dieser D2, wie hieß der, ich weiß es nicht mehr, ja, am Ende nur sagt, now we can start the global republic.
Ja, gibt nicht wenige, die sagen, und so wie da, kennt sie sich auch in allen anderen Themenbereichen aus. Das ist schon, also das ein bisschen exemplarisch für sie ist es tatsächlich, dass also Sachkenntnis und Selbstüberzeugungskraft im Vortrag jetzt in einem ungesunden Verhältnis zueinander stehen. Und also ich fand das so hier mit Dark Father Abraham, COPD und Mannesmann D2, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Wobei ich sagen muss, so wie sie es entworfen hat, würde ich mir wahrscheinlich wieder einen Teil von Star Wars auch mal angucken. Ja. Weil die letzten waren ja, also ich finde, sie hat da jetzt schon wesentlich mehr Pep reingebracht als die Drehbuchautoren in den letzten 6 Teilen von Star Wars. Muss man auch mal ihr zugute halten.
Aber ich habe mich wirklich gefragt, als ich das gehört habe, kann das wirklich echt sein? Also kann das wirklich, das wäre natürlich ein genialer Move, wenn sie das absichtlich so gesagt hätte, um jetzt ganz viel Reichweite zu bekommen. Ich fürchte es nicht, habe die leise Befürchtung, es ist nicht so, aber dann wäre es genial. Mich erinnert das sehr an, hast du mal, oder haben wir schon mal drüber geredet, weißt du, was der Lieblingsfußballer von Andy Brehme ist?
Der Lieblingsfußballer
der Lieblingsschauspieler von Andy Brehme, weißt du das?
Oh Gott, ich habe panische Angst.
Buck Spencer. Er wurde mal bei Sky interviewt und hat sich über Buck Spencer, also Buck Spencer, alle Filme von Buck Spencer sind. Und das fand ich, das geht so in die gleiche Richtung.
Oh Gott, Andy Brehme. Lieber Alfred, alles Gute. Du bist ein riesen Fußballfan. Oh Gott, ich hoffe, es geht Andy Brehme gut. Alles Liebe, alles Gute an dieser Stelle. Buck Spencer, ich dreh durch, ey. Achso, bei Gero fällt mir nur ein. Und sie hat es generell nicht so mit Namen. Ich weiß, Niki und ich, wir sind ja sehr, sehr große Fans von Studio 9 bei Deutschlandfunk Kultur. Und dann hatte Corbinian Frenzel, liebe Grüße, ist, glaube ich, auch der letzte Mann, der mit ihr nochmal ein halbwegs konsumierbares Interview geführt hat, aber auch nur wirklich wegen Corbinian Frenzel, weil er alle Kräfte zusammengenommen hat, die ihm zur Verfügung standen, um diese Frau irgendwie wieder, wie so einen entgleisten ICE, wieder alleine zurück in die Fahrrinne zu kriegen. Und das war wirklich Schwerstarbeit. Und mir ist sie schon damals dadurch aufgefallen, weil sie den dieser Tage ja nun wirklich auch sehr in aller Munde befindlichen Benjamin Netanyahu, sie hat ihn immer betont, sie hat immer gesagt, sie hat ihn immer Netanyahu genannt.
Ja.
Netanyahu. Und das führte dazu, dass Niki und ich bis heute, also schon Jahre später, manchmal einfach nur hörst du aus dem Bad mal einfach nur den Namen Netanyahu. So entstehen also auch so hausinterne Insider, wenn einfach mal aus dem Nichts einfach mal so Netanyahu gebrüllt wird. Also liebe Grüße an Ulrike Gero an dieser Stelle. Sie macht uns seit Jahren sehr viel Freude, zumindest damit.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Mein Gott, was mache ich hier? TV-Experte kritisiert Nagelsmann. Erinnerungen an Bayernzeit. Der Kölner Express, der hat sich natürlich selbstverständlich auch mit Julian Nagelsmann beschäftigt. Unserem Bundestrainer, also Arndt, du bist ja gut. Ist das denn noch? Kurze Frage, ist er denn noch Bundestrainer?
Zur Stunde noch. Also, aber ich habe auch, wie ging dir das, Micky? Ich habe vor den beiden Länderspielen Türkei, Österreich, ich habe gemerkt, ich habe eine leicht gesteigerte Lust auf die Nationalmannschaft gehabt. Einfach nur, weil du das Gefühl hast, es ist alles ein bisschen neu, du bist jetzt mal neugierig. Und das jetzt alles so schnell wieder zerlegt zu haben, das ist jetzt nicht alleine Julian Nagelsmanns Verdienst, sondern wahrscheinlich kann er sogar nicht mal am meisten dafür, sondern die Spieler waren da sehr viel mehr beteiligt. Aber in den letzten Jahren, wie sehr die Nationalmannschaft abgewirtschaftet hat. Du hast diese Katar-WM gehabt, du hast Hansi Flick, das Ende der Ära Flick gehabt und jetzt ist Nagelsmann auch schon wieder schwer beschädigt. Also das ist, und mich dünkt ja, dass das große Problem ist, dass wir einfach verinnerlichen müssen, wir sind nicht mehr so gut. Wir haben einfach nicht so viele gute Fußballer. Und es ist egal, wer Trainer ist.
Aber wir haben doch ein paar gute, also speziell in der Offensive haben wir doch wirklich gute Leute. Also Wirtz, Musiala, sehr gut. Füllkrug ist jetzt vielleicht nicht Weltklasse, er ist jetzt kein Benzema, aber es ist schon, wie er ja auch bei der WM in Katar gezeigt hat, dass er durchaus in der Lage ist, auch gegen die Großen zu treffen. Mhm. Also das hat er schon bewiesen. Wir haben ja nicht da nur absolute Gurken rumstehen, aber wir haben natürlich Spieler in arg schwankender Form, wie zum Beispiel Rüdiger. Ne? Ich meine, der spielt bei Real Madrid, aber er spielt in der Nationalmannschaft, also nun jetzt nicht so als Kämmer von Madrid, sondern eher von Paderborn.
Aber was ich interessant finde, ist, hast du das Österreich-Spiel gesehen?
Zum Glück war ich selber auf der Bühne.
Ich auch, ich habe es mir hinterher aber noch angeguckt. Es gab eine ganz merkwürdige Szene oder eine etwas auffällige Szene, wenn man genau hinguckt, wie er in die Kabine gegangen ist. Ich habe noch nie einen so wütenden Menschen gesehen in meinem ganzen Leben. Also, und du hast ihn wirklich nur von schräg hinten gesehen, aber eine Art und Weise, wie er gestapft ist, hast du gemerkt, oh, implodiert gerade ganz viel in ihm. Und ich habe das Gefühl, aber das ist jetzt wirklich auch gefährliche Küchenpsychologie. Ich habe, wenn ich den sehe, immer das Gefühl, ich glaube, er ist ein sehr, sehr guter Trainer. Aber ich habe das Gefühl, er ist überhaupt kein Nationaltrainer. Ist überhaupt keiner, dem Spaß macht, die Spieler mal für 3 Tage zu bekommen. Spieler, an denen er auch nicht mehr viel machen kann und die dann irgendwo hinzustellen. Das ist die eine Sache. Ich möchte aber zu seiner Entlastung auch noch sagen, was ich auch bizarr finde, ist die Diskussion um Kai Havertz, den er auf die linke Seite gestellt hat, wo ihm dann Journalisten versuchen zu attestieren, wie kann man den auf die linke Seite stellen, der hat doch keine Ahnung. Das finde ich auch immer komisch, weil natürlich musst du als Journalist eine Meinung haben, aber automatisch vorauszusetzen, dass du viel besser einschätzen kannst, welche Fähigkeiten Kai Havertz hat als der Bundestrainer, finde ich dann auch mal bizarr in solchen Sachen.
Ja, das ist natürlich klassische Journalistenmeinung. Andererseits haben wir natürlich auch Stefan Effenberg. Ist der Mann noch Ex-Fußballer oder schon Journalist? Arndt, frage ich dich, denn er sagt, ich habe den Eindruck, dass Nagelsmann zu viel überlegt und sich zu sehr in seinen eigenen Ideen gefällt. Das schrieb Effenberg in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal T-Online. Das ist natürlich die T-Online-These, auf die Florian König, Stefan Effenberg am Sonntag im Sport1 Doppelpass ansprechen wird. Das ist völlig klar. Ist es so, gefällt sich Nagelsmann zu sehr in seinen Ideen? Und das Ganze macht sich ja höchstwahrscheinlich fest genau an dieser von dir angesprochenen Position Kai Havertz hinten links.
Wir können ja seine Ideen nicht so beurteilen, weil wir bei den Kabinenansprachen nicht dabei sind, bei den Taktikbesprechungen. Ich glaube, es wird dann ernst, wenn wirklich auch Spieler, das ist ja meistens der Anfang vom Ende, wenn Spieler öffentlich anfangen abzurücken und zwar auf meistens ja so eine ganz leise Weise, so zwischen den Tönen, wo du merkst, okay, ganz steht er jetzt nicht dahinter, was er da machen muss. Das ist meistens so, ab da hast du als Trainer eigentlich verloren. Ich finde bei Julian Nagelsmann einfach die Kommunikation merkwürdig. Weil wenn man sich eine Pressekonferenz mit ihm anguckt, da kommen ganz viele so, im Moment redet ja Dorn von Workern, er braucht Worker in der Mannschaft. Also er hat nicht genug Worker und wenn du nicht genug Worker hast, dann brauchst du Zauberer, die das alle wuppen. Das ist so, das ist so eine Art von Kommunikation, da bin ich ungern in der Nähe, ehrlich gesagt.
Also auch von Flipchart irgendwie gleich in der Luft, ne? Ja, das ist so irgendwo Jürgen Höller, Motivationsseminar, finde ich auch schwierig. Ich weiß auch nicht, ob die jungen Leute, die er da trainiert, da auch so mitgehen, ob die dann auch selber sagen, ja, Worker, das ist genau das, das holt, wie sagt man, das holt uns ab. Der Begriff Worker holt uns also total ab. Oder ob die sagen, was erzählt er denn da? Ne? Ich habe wirklich keine Ahnung. Also ich hatte kurzzeitig, genauso wie du, das Gefühl, ach, weißt du, ja, warum nicht? Vielleicht muss man sich selber, weil ich hatte natürlich auch andere Trainer im Kopf und musste mich dann selber auch ein bisschen resetten, um in dieser Sprache zu bleiben und mir selber zu sagen, weißt du was, komm, wurscht, ey, vielleicht ist es eine gute Idee, der ist ja fachlich gut, ja, der sieht nicht aus, wie Menschen deines und meines Alters sich uns einen Bundestrainer vorstellen, aber davon muss man sich möglicherweise auch befreien, von solchen festgefahrenen Schablonen und Ideen. Und jetzt sind zwei Spiele vergangen und du denkst, vielleicht doch eher so den alten Fahrensmann.
Aber mir ist dann auch aufgefallen, analog zu dem, was ich gerade gesagt habe, ich finde, man verbindet den auch mit Vereinen. Das war ja bei den letzten Bundestrainern nie so. Hansi Flick war zwar Bayern-Trainer, aber war schon eher so ein Verbandsmensch. Jogi Löw.
Verbandsmensch, klar.
Jogi Löw hat auch Vereine trainiert, war aber der klassische auch Verbandstrainer. Jürgen Klinsmann hat davor nie einen Verein trainiert, so richtig. Jupp Derweil, Helmut Schön, Beckenbauer, die haben nie Vereine vorher trainiert. Die sind alles irgendwie Leute, die kamen über diese DFB-Schiene und wurden Fußballlehrer im wahrsten Sinne des Wortes. Und Julian Nagelsmann ist eben wirklich einer, der sich auf diesem Trainermarkt auch schon bewegt hat, der eine heiße Traineraktie war, für die eine hohe Ablöse gezahlt worden ist, um zu Bayern zu gehen. Also das ist einer, der in den Vereinsstrukturen schon ganz, das ist übrigens auch der Grund, weshalb ich auch nicht sicher bin, ob Jürgen Klopp ein guter Bundestrainer wäre.
Ja, genau.
Ne? Also weil der ich auch denke, der sitzt da beim FC, ich habe den ja mal besucht, der sitzt da beim FC Liverpool in seinem Trainerzimmer, hat das Vereinsgelände unter sich, hat dieses Trainingszentrum mitgestaltet, also nach seinen Wünschen. Der ist in diesem Verein eingewachsen und das ist Julian Nagelsmann im DFB nicht.
Der ist eingewachsen wie so ein Nagel derzeit, so fühlt sich so es
eingewachsener Nagelsmann.
Eingewachsener Nagelsmann. Ja. Oh Gott, wir werden das natürlich mit Interesse beobachten, aber stellen halt eben auch fest, es sind tatsächlich nur noch zwei Spiele bis zum EM-Turnier. Fucking hell. Und die natürlich ohne Sané. Gut, dass der was kann, das hat er jetzt bewiesen. Ich glaube, den muss man in der derzeitigen Form dann auch nicht mehr in Testspielen einsetzen, weil da weißt du, also es sei denn, es geht um die Defensive, dann vielleicht eher nicht.
Aber auch da finde ich psychologisch interessant, wie gesagt, immer Gefahr, weil von außen aus der Entfernung beurteilen. Aber der sieht seine rote Karte, der haut seinem Gegner echt vors Maul. Und der sieht eine rote Karte 4 Minuten nach Wiederanpfiff, wo du dich eine Viertelstunde in der Kabine sammeln konntest und gesagt hast, okay, erste Halbzeit war ganz schlecht, aber jetzt müssen wir den Gesamteindruck verbessern. Und dann kommt er auf den Platz und haut seinen Gegenspieler um. Da muss ja so viel brodeln, wenn das so passiert. Und ich finde auch, er ist in der Form seines Lebens eigentlich. Du kannst ohne den eigentlich nicht spielen. Du musst den bringen. Das war ja vor 2, 3 Jahren noch anders. Da hat man ja immer so ein bisschen ihn so als das ewige Talent verspottet. Aber er ist ein Spieler, um den uns viele Nationen wahrscheinlich auch beneiden. Aber wie sowas passieren kann, ist mir ein völliges Rätsel. Weil ich bin auch ein großer Freund von Impulsivität und von Menschen, die auch mal über die Stränge hauen. Aber in der Situation, aus der Kabine zu kommen und als erstes seinen Gegner wegzufegen, finde ich, sagt nichts Gutes aus über die psychologische Fragilität, die möglicherweise im Moment gerade in der Mannschaft herrscht.
Komm, nächstes Thema.
Zu nackt, zu doof, zu ekelhaft. Diese Wetten wurden bei Wetten, dass abgelehnt. Der Berliner Kurier kommt jetzt endlich mal mit den wirklich interessanten Dingern. Ich meine, Gottschalk hat jetzt ungefähr 42 Interviews zum Thema Ich hör auf, die Zeit ist vorbei, wurscht. Und die Redaktion setzt mir irgendwelche Influencer auf die Couch, die ich nicht kenne. So, Sophia Loren, Tina Turner, kennen wir alles. Ich gucke mir selbstverständlich die letzte Sendung Wetten, dass an, bin auch ein wenig traurig drum, lese aber im Berliner Kurier, was alles möglich gewesen wäre, hätte sich die Redaktion vom ZDF doch nur mehr getraut. Zum Beispiel schlug ein Mann vor, in der Live-Show 4 Maßkrüge Bier zu trinken, anschließend aber 5 mit Urin zu füllen. Ja, also, entschuldige bitte, ist doch fantastisch. Ne? Ein Mann wettete, dass er die Mitglieder seines Karnevalsclubs anhand von Aussehen, Geruch und Geschmack ihres Urins erkennen kann. Herzlichen Glückwunsch und das finde ich auch sehr schön. Ein gewisser Christian V. wettete 2007, dass, Zitat, ich mit verbundenen Augen am Ertasten des Busens die Haarfarbe von 20 verschiedenen Frauen aus dem Publikum erraten kann. Dieser Mann hat, soweit ich weiß, später noch viel Karriere beim Axel Springer Verlag gemacht. Das ist aber ein anderes Thema. Tolle Wetten dabei.
Ich habe gehört, dass am Samstag eine Kandidatin dabei ist, die Julia Reichert heißt. Und habe mich auch gefragt, ob das Julian Reichert als Frau verkleidet ist. Der ist doch mal ganz, ganz filigran versucht, in die breite Öffentlichkeit zu schaffen. Bei den Wetten ist großartig. Was mir ein beklemmendes Gefühl gibt, ist, ich frage mich, ob die das alles ja ausprobiert haben, was sie da vorgeschlagen haben. Weil müssen sie ja eigentlich.
Ja, eigentlich schon.
Und ich habe, was du eben, glaube ich, nicht genannt hast, ist, dass es auch einen gewissen Themenkomplex gibt, und zwar Männer, die Gegenstände mit ihrem Penis tragen können.
Toll,
ist auch immer mal wieder aufgetaucht. Ich habe mal zwei sehr liebe Kollegen gehabt, die eine Comedy-Sendung gemacht haben auf Radio Bremen im Radio, und die hatten mal Oliver Reck zu Gast. Und die hatten genau das Thema abgelehnte Wetten bei Wetten, das, und haben Oliver Reck einige Wetten vorlesen lassen. Dadurch kam ich irgendwann zu dem wundervollen O-Ton, wie Oliver Reck gesagt hat: Ich wette, dass ich eine 5 Kilogramm schwere Einkaufstüte mit meinem Penis tragen kann. Da habe ich
das
auch mehrmals,
Oliver Reck.
Hat Oliver Reck gesagt, weil es vorgelesen hat. Aber ich hatte es dann mit Oliver Recks Stimme, hatte ich dann diesen O-Ton.
Ja, natürlich. Schön.
Ich weiß nicht, ob Oliver Reck Einkaufstüte mit seinem Penis trägt. Aber das war ein sehr schöner O-Ton. Es ist schon toll eigentlich. Aber es geht mir wahrscheinlich wie dir. Es ist traurig, wenn so eine Ära endet. Also jetzt nicht die Einkaufstüten mit dem Penis tragen Ära, sondern die Wetten, das Ära.
Ja, vor allem ist auch eine sehr schöne Vorstellung, dass du, ich stelle mir so eine Szene vor, so vorm Edeka, und dann kommt so ein Mann und sagt so zu so einer Oma: Entschuldigung, darf ich Ihnen kurz die Taschen tragen? Ja, selbstverständlich. Und dann machst du einfach den Mantel auf und hängst dir die ganz bequem da drüber. Ich denke, Tommy Gottschalk wird zum Schluss dieser Sendung eine ähnliche Leistung wohl nicht performen wollen, um zu zeigen, auch ich kann Wetten gewinnen. Ich find's traurig, und ich gehe davon aus, es wird sicherlich den ein oder anderen Artikel geben, der dann auch wieder mal sich ein bisschen auf die These versteift, dass natürlich in einem Land, in dem alles abrauscht, ja, also die Regierung ist im Grunde genommen kaum noch koalitionsfähig, die deutsche Nationalmannschaft liegt in Trümmern, und ausgerechnet jetzt hört auch noch quasi der Bundesmoderator auf. Ich finde es bedauerlich, so einmal im Jahr, Wetten, das, das hätten wir doch alle noch gut vertragen. Und ich sage es nur nochmal, also Joe Biden tritt mit dann 82 Jahren nochmal an, US-Präsident zu werden. Es wäre jetzt kein nationales Sicherheitsrisiko, wenn Gottschalk mit später 79 sich nochmal nach Böbling in die Stadthalle stellt und sagt: Leute, hier, ich bin wieder da. Hm.
Kann man eigentlich mit versteifenden Thesen auch Einkaufstüten tragen? Den hast du eben liegen lassen, ehrlich gesagt.
Ich glaube, mein Schwein pfeift.
Bayern-Coach Tuchel nimmt DFB-Stars in Schutz und startet dann flammenden Appell. Die TZ berichtet das. Jetzt, da wir reden, ist es noch Freitag. Also in Köln wird der FC Bayern antreten. Und für Thomas Tuchel geschieht das ein bisschen zu früh. Er kriegt Feedback von seinen Topspielern und von den Auswahltrainern. Er sagt, die Spieler sind müde, die sind mental müde, emotional müde, erschöpft, physisch müde. Da geht es nicht nur um die Spielminuten, sondern auch die Zeiten auf Reisen. Das ist belastend. Würde ich grundsätzlich mich erstmal anschließen.
Das finde ich spannend, Micky, weil das wird dir und mir ähnlich gehen. Wir sind beide viel auf Tour im Moment gerade.
Ja.
Ich übrigens nächste Woche Dienstag in München im Schlachthof, ist schon ausverkauft. Mittwoch in Ingolstadt.
Tolle Location.
Ist noch unausverkauft. Ja. Ganz wichtig, Ingolstadt. Ihr könnt gerne Mittwoch nach Ingolstadt, können wir uns sehen. Und seit ich diese Tour mache, verstehe ich gut dieses Gerede von der Mehrfachbelastung und von der vielen Reiserei, weil früher habe ich auch gedacht aus der Entfernung, die sollen sich mal nicht so anstellen, fliegen sie halt mal und sind im Hotel und so.
Arndt, wie viele Stunden fliegt man bis nach Ingolstadt?
Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Der Privatjet ist noch nicht bestellt.
Wie ist die Zeitverschiebung?
Nee, aber es ist ja von Bremen aus, wenn du alles mit dem Auto machst, von Bremen aus natürlich nochmal eine Weltreise.
Ja, warum fährst du denn, ganz kurze Frage, warum fährst du denn mit dem Auto? Nimm doch die Bahn, das ist doch viel entspannter.
Das ist ernst gemeint.
Also guck mal, du lächelst jetzt schon. Ja, du lächelst schon, das ist so lustig, ne? Weil ich fahre diese Strecken, ich bin ja auch auf Tour gewesen, ich fahre das natürlich alles mit der Bahn. Die Vorstellung, das mit dem Auto zu machen,
ja, wir fahren ja viel, beide fahren wir viel Bahn. Ich habe aber nur die Bahncard 50, du hast ja die Bahncard 100. Aber ich fahre auch viel Bahn, und es geht uns beiden ähnlich, wir fahren beide gern Bahn. Aber sobald es irgendwie mit zweimal umsteigen ist und ich
dann... das stimmt. Das
gut,
stimmt.
Aber jetzt nochmal, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, seit ich das mache, verstehe ich, dass es wirklich stressig ist, sich immer wieder auf einen Punkt zu konzentrieren, wenn du irgendwie vorher noch überlegen musst, wann bin ich eigentlich wo. Ich habe auch die Momente, du wahrscheinlich auch, dass ich manchmal aufwache und gerade nicht weiß, in welcher Stadt ich bin. Und manchmal auf der Bühne mich doch zusammenreißen muss und sagen muss: Moment, sag jetzt nicht den falschen Namen, sag jetzt nicht den, wo du gestern warst. Das laugt schon geistig ein bisschen aus, wenn man sich immer an neue Orte gewöhnen muss und nie irgendwo lange ist. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass es für Nationalspieler auch so ist, wenn du so viele Termine hast. hast. Auf der anderen Seite sind es natürlich die Geister, die der Fußball rief, dass du ein System aufgeblasen hast, was du jetzt am Laufen halten musst und wo du natürlich genau das hast. Du hast jetzt immer größere Turniere, du hast die WM, die EM mit immer mehr Ländern, du hast immer mehr Spiele im Vereinskalender und du hast Spiele, die Vereine, die davon wahnsinnig profitieren, aber auf der anderen Seite Spieler, die da immer weniger werden gefühlt. Also das, also nicht jetzt zahlenmäßig, sondern jeder für sich. Und das ist natürlich ein System, das kannst du nicht endlos so weiterdrehen. Und das merken die, glaube ich, jetzt gerade alle.
Eine letzte Frage. Union Berlin hat jetzt das erste Spiel ohne Urs Fischer. Wie wird es laufen?
Ich bin ein großer Freund der These, es wäre richtig gut, wenn ein Verein mal sagen würde, Leute, fragt nicht weiter, wir behalten diesen Trainer, weil wir haben jetzt so lange gelernt, dass es der perfekte Trainer für unseren Verein ist. Der hat uns in die Champions League geführt, über drei Jahre immer weiter nach oben. Und jetzt hat er eine desaströse Serie. Und wenn er, solange er selbst sich für den richtigen hält, soll er Trainer bleiben. Das setzt natürlich voraus, dass Urs Fischer sich noch für den richtigen gehalten hat. Wenn er selbst gemerkt hat, mir wird das gerade alles zu viel, völlig legitim, dass man was ändert, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass ein Verein mal sagt, liebe Journalisten, fragt uns nicht, der bleibt unser Trainer und notfalls halt auch in der zweiten Liga. Weil das ist das, wo dadurch ist der SC Freiburg so besonders geworden und so groß, dass er das seit vielen, vielen Jahren immer so praktiziert. Und das würde ich mir von Vereinen, die eben auch gerade davon leben, der 1. FC Köln ist auch so ein Verein, ich würde auch Steffen Baumgart nie rauswerfen, weil mir auch die Fantasie fehlt, warum aus Steffen Baumgart irgendwann mal von einem guten FC-Trainer ein schlechter FC-Trainer werden könnte. Und bei Urs Fischer ist es genauso. Und in Bremen bei Ole Werner übrigens auch so. Also es gibt so Typen, wo ich das Gefühl habe, die sind angekommen an einer Stelle, wo sie richtig gut funktionieren. Und dann ist es auch normal, dass es auch mal Phasen gibt, wo es nicht funktioniert. Und die muss man dann auch aushalten.
Eine allerletzte Frage, weil du musst nämlich jetzt gleich los. Ich sage auch nochmal, wieso. Ich habe dir diesen wunderschönen Rollkragenpullover der Firma Heimat nachgekauft. So, und ich bin gestern, saß ich bei meiner Mama in der Küche.
Ja.
Und dann behauptet die allen Ernstes, dieser Pullover sei orange. Ist doch irre. Der ist doch gelb. Der ist doch so gelb, wie ein Pullover nur gelb sein kann. Dieser Rollkragenpullover.
Ich finde es ein besonders schönes Gelb. Also orange ist der nicht. Also es geht so leicht auch ins Curry, finde ich. Ganz, ganz entfernt. Aber ich finde es ein unheimlich sattes Gelb. Ich habe früher als Kind sehr die Nationaltrikots von Brasilien gemocht, wegen dieses Gelbes. Das ist ein etwas anderes Gelb. Aber ich mag so sattes Gelb gerne.
So ein sattes, sonniges, sonnenblumiges Goldgelb. Genau. Aber mein Vater liegt eher richtig. Also der kam, weil meine Mutter sagte, dann kam in die Küche, mein Vater da reingeschlappt. Klaus, sag mal, was ist das für eine Farbe? Ja, das ist so ein helles Curry.
Ja.
So, also er lag richtig. Und sie kam mit einer Mandarine um die Ecke und hielt die Mandarine an dem Pullover und sagte, ja, hier, guck. Ich sage, ja, ist doch eine ganz andere Farbe.
Da muss also das letzte Wort aber noch gesprochen werden. Kriegen wir jetzt beide einen Pullover von Heimat noch, wenn wir das jetzt hier so thematisieren? Meine hat nämlich ein paar Ziehfäden bekommen, weil ich ihn unsachgemäß...
Wirklich?
Weil mir haben Leute ein Mikrofon hinten dran geklemmt und waren unachtsam und haben am Kragen dann so Fäden rausgezogen.
Ja, dann sollen die mal nochmal was raushauen. Die Sachen sind ja teuer genug. So, Arndt, du musst los, du hast noch Termine, du musst zum Zahnarzt. Jetzt natürlich die Frage, das Wartezimmer ist doch voll mit Migranten. Wie hast du denn da noch einen Termin gekriegt?
Ja, nee, lass dich die Zähne ja nur reinigen. Ich muss mir.
Ach, lass dich die Zähne nur reinigen. Okay, gut. Arndt, ich danke dir. Ich kann alle nur noch mal animieren. Geht zu Arndts Shows. Das ist ein großes Vergnügen. Ich habe selber
Mittwoch
auch
schon Ingolstadt.
Und Ingolstadt, Mittwoch Ingolstadt, meine Damen und Herren, bitte. Ne? Schlachthof müsst ihr nicht mehr. Schlachthof ist voll. Mhm. Schlachthof ist voll, aber Ingolstadt, da gibt es noch Tickets für. Also, Arndt, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Micky, ist
schön,
schön,
dass
bei
du
dir
da gewesen bist.
Gern bis
Komm
mal
wieder.
Tschüss.
Komm gerne.
Und Grüße
wieder
an John Oates noch.
Ja.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.